Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Ja gut, Daniel, wir sind angekommen bei Folge 302. Und die letzte Folge war ja wieder eine reguläre Folge nach unserer Jubiläumsfolge. Und kannst du dich erinnern, über was wir damals sprachen?
Damals ist gut. Also ja, wir haben den zweiten Teil deiner Trilogie über den Krimkrieg gemacht. Mhm. Und du hast erzählt von einer jamaikanischen Krankenschwester, die sich im Krimkrieg einen Namen gemacht hat.
Ganz genau, Mary Seacole. Ja, spannende Geschichte. Also ihre Geschichte ist spannend, so wie ich es dargestellt habe. Hoffentlich auch spannend.
Ja, Richard, sehr schöne Geschichte und ich bin natürlich gespannt, was der dritte Teil der Krimkrieg-Trilogie yeah. so sein wird.
Ja, yeah, das wird was ganz anderes werden, aber es wird da glaube ich auch taugen.
Ja, es wird mal wieder um eine Schlacht gehen.
Schauen wir. Ja gut, Daniel, wenn wir das jetzt schon besprochen haben, dann denke ich, können wir übergehen zum eigentlichen Teil dieser Folge, nämlich der Geschichte. Und nachdem ich ja letzte Woche die Geschichte erzählt habe, bedeutet das, dass du die Geschichte erzählen wirst. Ich hoffe, du hast eine mitgebracht.
Ja, das habe ich.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, werter Daniel, bitte erzähl mir und unserem Publikum deine Geschichte.
Richard, hast du dir schon mal überlegt, einen eigenen Staat zu gründen?
Einen eigenen Staat zu gründen?
Ja.
Daniel, du bist vielleicht der Meinung, dass ich etwas megaloman bin. Ja. Aber so weit sind wir noch nicht.
Okay.
Ich brauche keinen eigenen Staat. Also meine Antwort ist nein.
Okay. Wir werden heute darüber sprechen, warum das ziemlich sicher nicht funktionieren würde, wenn du es vorhättest.
Okay.
Und wir werden uns drei Beispiele anschauen, wo das Leute tatsächlich versucht haben und versucht haben, sogenannte Mikronationen zu gründen.
Sehr gut.
Aber wir machen heute nicht einfach nur eine Geschichte der Mikronationen, sondern schauen uns ganz spezielle Beispiele an. Es geht nämlich heute wieder um Inseln. Hm. Und ich habe ja schon mal eine Folge gemacht über Inseln. Das war die Folge Nummer 72.
Und die Phantominseln.
Die Phantominseln. Also da ging es um Inseln, die gar nicht existiert haben, aber die irgendwann mal den Weg auf eine Karte gefunden haben. Mhm. Heute geht es auch um Inseln, aber es geht um welche, die tatsächlich mal existiert haben oder die es immer noch gibt, die aber nicht auf natürlichem Weg entstanden sind und die Ausgangspunkt für Staatsgründungen waren. Das Stichwort, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ist Seasteading.
Seasteading.
Das ist also die Zusammensetzung aus Sea, also Meer, und Homesteading, also Besiedlung und Inbesitznahme.
Okay.
Und du kennst wahrscheinlich einige Beispiele und wir fangen deshalb auch mit dem bekanntesten an. Mhm. Paddy Roy Bates proklamiert nämlich am 2. September 1967 den souveränen und unabhängigen Staat Principality of Sealand. Mhm. Der Ort, eine aufgelassene britische Seefestung, also HMF Ruffs, der Royal Navy. Das HMF steht für His Majesty's Fort. Mhm. Und die Seefestung, also Ruffs Tower, hat eine Fläche von 4000 Quadratmetern, ungefähr 10 Kilometer von der englischen Ostküste entfernt und so 18 Meter über dem Meer. Und spätestens seit einer Folge zu den Kabeljaukriegen, das war Folge 149, sind wir ja sensibilisiert, was Hoheitsgebiete auf dem Meer betrifft.
Ja.
Das heißt, die Küste zählt noch zum Hoheitsgebiet eines Staates und je mehr Seemeilen man dann rausgeht, ändert sich das. Und es galt zunächst mal eine 3-Meilen-Zone und danach begann dann das internationale Gewässer und inzwischen haben die Staaten das Recht, aber die Zone auf 12 Seemeilen auszuweiten. Mhm. Und bei Gründung lag Sealand außerhalb und in den 80er Jahren haben dann die Briten auch auf eine 12-Meilen-Zone ausgedehnt und da liegt Sealand jetzt mittendrinnen. Mhm. Insgesamt ist diese Plattform aber recht karg. Also das ist so eine Stahlplattform und in den Betonsäulen sind so Räume untergebracht, so stockwerkweise. Mhm. Und Ruffs Tower ist 1942 aufgestellt worden. Nicht alleine, sondern im Zuge dessen wurden einige solcher Seefestungen errichtet, die sogenannten Mounsel Sea Forts, 5 Stück insgesamt. Da stehen auch noch einige, die sollten die britische Küste sichern im Zweiten Weltkrieg.
Mhm. Ich habe mal, kleine Doku über eine von denen gesehen, die jetzt ein Hotel ist.
Ah, lustig.
Ja, die ist wirklich einfach, du kommst so vor wie in so einem James Bond Film, also ja. Zumindest in diesem Hotel, weil du hast diese dicken Wände, ja, dieses Fors und drin hast aber so teilweise nicht wahnsinnig geschmackvoll eingerichtet, diese so Plüschsofas und sonst wie. Und kannst du so deinen Martini schlürfen, während du so aufs Meer rausschaust durch die Scharten, wenn man so will.
Aber das wäre was für dich, oder? Den Martini schlürfend.
Ja, ja, schon. Du hast natürlich bei nicht besonders geschmackvoll eingerichtet gleich an mich gedacht, gell?
Nein, ich habe bei Martini schlürfend an dich gedacht.
Aber es ist spannend.
Also nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die dann Stück für Stück aufgegeben und Ruff's Tower ist dann im Jahr 1956 aufgegeben worden. Und weißt du, wer dann diese Plattformen für sich entdeckt hat?
Nein.
Es sind Leute, die Piratensender betreiben oder betrieben haben.
Ah.
Die damit nämlich das Rundfunkmonopol der BBC umgehen wollten. Und auf diesen Seefestungen hatten die Behörden nämlich ja keinen direkten Zugriff auf sie. Und auf einer davon war dann der Paddy Roy Bates, der seit 1965 den Piratensender Radio Essex auf einer dieser Seefestungen betrieben hat. Mhm. Allerdings auf einer, die innerhalb der Drei-Meilen-Zone gelegen war. Mhm. Und der Bates, der war übrigens vorher beim Militär, war dort Major und hat dann nach dem Krieg eine Handelsflotte aufgebaut und hat Waren nach England importiert. Mhm. Das heißt, der kannte auch den Seeweg und er kannte auch diese Plattformen, die da im Meer standen. Mhm. Und es herrscht jetzt unter den Piratensendern eine recht harte Konkurrenz um diese Plattformen, die sich auch gegenseitig streitig machen. Und 1966 haben sie Bates dann seinen Sender abgedreht und er war auf der Suche nach einer neuen Plattform außerhalb der Drei-Meilen-Zone. Und er ist dann fündig geworden und hat an besagtem 2. September 1967 Ruff's Tower besetzt und zum Staat Sealand ausgerufen. Und mit ihm dort gelebt haben dann seine Frau und sein Sohn. Mhm. Und die Plattform hatten sich aber bereits eigentlich andere reserviert, die Besetzung durch Bates nicht hinnehmen wollten. Und zwar wollte Ronan O'Rahilly dort seinen Piratensender Radio Caroline betreiben.
Okay.
Und das kennst du vielleicht, Radio Caroline?
Nein.
Also du kennst auf jeden Fall den Film dazu. Der heißt nämlich Radio Rock Revolution.
Ah ja, 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 den kenne ich.
Da geht es um Radio Caroline.
Ah ja.
Radio Caroline ist, wurde dann später zum ersten Privatradio in Großbritannien. Und die haben von einem Schiff ausgesendet, das außerhalb der Drei-Meilen-Zone vor Anker lag. Die haben auch bis 1990 vom Meer ausgesendet. Und inzwischen haben sie eine offizielle Sendelizenz. Und es ist jedenfalls so gewesen, dass der Ronan O'Rahilly, der schickt ein paar seiner Leute zu der Plattform, um sie zurückzuerobern oder zurückzubekommen. Und da kommt es dann zu einem kleinen Gefecht und Bates kann die Plattform verteidigen. Die haben da also nicht nur mit Gewehren geschossen, sondern die haben auch Betonblöcke runtergeworfen und Molotow-Cocktails.
Okay.
Und so gelingt es also dem Bates, die Plattform zu sichern und seinen Staat, den er da jetzt gegründet hat, Sealand aufzubauen. Und interessanterweise, Piratenradio hat ihm dann jetzt gar nicht mehr interessiert. Also er hat dieses Piratenradio, das er dort eigentlich starten wollte, nie angefangen. Und das könnte zusammenhängen mit dem sogenannten Marine Broadcasting Offense Act, der kurz zuvor verabschiedet worden ist. Das war nämlich mit diesem Marine Broadcasting Offense Act, war es jetzt auch verboten, von Schiffen oder Plattformen zu senden, die außerhalb der Drei-Meilen-Zone lagen. Und wie gesagt, also der Bates hat sich jetzt nicht mehr fürs Radio interessiert, sondern hat sich stattdessen um seinen Staat gekümmert, Principality of Sealand. Er selbst war Prince Roy of Sealand. Und Bates führt jetzt einen jahrzehntelangen Kampf um die Anerkennung seines Staates. Das nationale Motto übrigens von Sealand ist E Mare Libertas, also Freiheit aus dem Meere. Mhm. Das ist auch der Name der Nationalhymne. Es ist jetzt interessant, weil die Behörden fordern ihn immer wieder auf, die Plattform zu räumen und schicken auch Militär vorbei. Aber die gehen da nicht mit letzter Konsequenz vor. Also sie lassen sich quasi immer wieder abdrängen und versuchen auch nicht, die Plattform tatsächlich zu stürmen. Aber eine Frage ist natürlich jetzt, wie ist das eigentlich völkerrechtlich? Der Bates, der hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass er sagt, naja, die Plattformen, die sind von der britischen Regierung aufgegeben worden Und da die außerhalb des Hoheitsgebiets standen oder stehen, sieht er sich jetzt da auch im Recht völkerrechtlich gesehen einen eigenen Staat dort zu gründen. Mhm. Und ich habe für diese Folge mal wieder einen Experten mitgebracht, Richard.
Aha.
Und zwar Professor Dr. Alexander Pröls. Er ist Professor für internationales Seerecht und Umweltrecht, Völkerrecht und öffentliches Recht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Hamburg. Und als Professor für Seerecht und Völkerrecht quasi prädestiniert, uns diese Frage zu beantworten. Und er hat mir erzählt, dass Sealand ein interessantes und oft gewähltes Beispiel in Völkerrechtsvorlesungen ist.
Huh.
Weil man daran sehr gut zeigen kann, was es alles braucht, um einen Staat zu gründen. Und deshalb kennen nämlich die meisten Juristen, Juristinnen, die sich mit Völkerrecht auseinandersetzen, die kennen alle Sealand, weil Sealand quasi so deren Paradebeispiel ist.
Mhm.
Und das schauen wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer an. Wir fangen mal an mit dem Argument von Bates, dass er sagt, naja, es handelt sich ja um internationales Gewässer.
Es ist so, dass die küstennahen Meeresgebiete seevölkerrechtlich der Souveränität der Staaten zugewiesen sind. Das heißt ja, bis zu einer Entfernung von maximal 12 Seemeilen, gemessen von den sogenannten Basislinien, gehören die Meeresgebiete zum Staatsgebiet. Und das bedeutet eben, dass der Staat alleine dort auch die Hoheitsgewalt ausübt. Das steht dann jeglicher Seasteading-Bewegung, möchte ich mal sagen, entgegen. Daran angrenzend kommt so ein Mittelding. Das ist die berühmte ausschließliche Wirtschaftszone. Und wenn es dann um den Meeresboden geht, der Festlandsockel, das gehört nicht zum Staatsgebiet, kann sich bis zu 200 Seemeilen, der Meeresboden gegebenenfalls auch noch darüber hinaus, aufs Meer erstrecken. Und dort gibt es Regelungen über die Errichtung künstlicher Inseln, Anlagen und Bauwerke. Da, nicht wahr, würde man ja jetzt sofort an die in unserem Gespräch im Vordergrund stehenden Aktivitäten denken. Aber eben auch dort gibt es dann diese eindeutige Zuordnung, dass es der Küstenstaat ist, der den Betrieb und den Bau solcher Installationen ja regulieren darf. Und damit haben wir wieder Ausschließlichkeitsverhältnis zwischen der Aktivität auf der einen Seite und der staatlichen Hoheitsgewalt auf der anderen. Ja, und jenseits davon dann die internationalen Gewässer, die sogenannte Hohe See, im Seevölkerrecht, in dem UN-Seerechtsübereinkommen der Verfassung für die Meere steht explizit, kein Staat ist befugt, Souveränität über die Hohe See auszuüben. Auf der anderen Seite gibt es eben einen Anknüpfungspunkt, der dann wiederum eine Aktivität von Menschen mit der staatlichen Hoheitsgewalt verknüpft. Und das ist die Flagge. Und das betrifft natürlich die Schifffahrt. Ja, das heißt, so wie das Seevölkerrecht bislang strukturiert ist, gibt es eigentlich keinen Raum für die Besiedelung des Meeres durch private Gruppen und Akteure.
Ja, das reicht also als Argument schon mal nicht aus, dass es sich um internationales Gewässer handelt, weil eigentlich dort quasi auch eigentlich kein Raum ist, sich den quasi selbst anzueignen. Und bei der dritten internationalen Konferenz zum Seerecht von 1973 bis 1982, da wurden auch noch legale Staatsgründungen nach dem Beispiel Sealands auch für die Zukunft ausgeschlossen, weil man eben festgelegt hat, dass der nächste benachbarte Staat die Verantwortung hat für diese künstliche Konstruktion im Meer.
Aha.
Aber jetzt kommt es 1978 zu weiteren skurrilen Ereignissen um Sealand. Denn in dem Staat, der eigentlich keiner ist, kommt es zu einem Putsch. Und zwar, es ist ein Deutscher, der Alexander Gottfried Achenbach, der die Sache anstößt. Und er putscht nicht einfach so, sondern er freundet sich erst mit Bates an. Lebt auch mit auf der Plattform, bekommt auch einen Sealand-Pass. Also das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Der Bates, der gibt Pässe aus, Geld gibt's, Briefmarken, alles, was man so als Staat halt so hat.
Mhm.
Und also der Achenbach, der bekommt einen Sealand-Pass und sogar einen Ministerposten. Also der soll eigentlich auch so die Verfassung mit ausarbeiten. Und das ist eigentlich so, er ist mittlerweile ein Sealand-Bewohner.
Ja.
Und er versucht dann auch, die deutsche Staatsbürgerschaft loszuwerden, was ihm aber nicht gelingt. Und weil die deutschen Behörden es ablehnen. Und sein weiterer Versuch ist dann, Sealand von anderen Staaten anerkennen zu lassen. Und da gibt es dann unter anderem ein sehr interessantes Gerichtsurteil aus Köln, in dem Sealand als Staat abgelehnt wurde, vor allem weil ein Gemeindeleben fehlt und weil es kein Teil der Erdoberfläche ist und außerdem auf lange Sicht nicht nutzbar ist. Und das schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an, weil wir haben jetzt quasi dieses Argument mit dem internationalen Gewässer und jetzt kommt quasi so dieses Völkerrechtsargument, warum es nicht einfach so möglich ist, einen Staat zu gründen.
Mhm.
Es hat sogar ein Gerichtsverfahren dazu gegeben. Das Verwaltungsgericht Köln hat damals gesagt, das steht eigentlich im Einklang auch noch mit der Sichtweise heute, dass ein Staat immer auch ein Staatsgebiet voraussetzt. Und eine Plattform, die künstlich errichtet worden ist, ist kein Staatsgebiet, weil es nicht künstlich gewachsen ist. Ja, das heißt, es wäre sehr wohl denkbar, dass ein neuer Staat entsteht, etwa durch vulkanische Aktivitäten. Das wäre eine andere Sache, ja. Aber das nicht durch Besiedlung oder Inanspruchnahme oder was auch immer einer solchen Plattform. Insofern ist das kein Präzedenzfall.
Okay, also wir haben jetzt Argument, internationales Gewässer funktioniert nicht. Dann die Plattform ist schwierig, weil es kein Teil der Erdoberfläche ist, die man besiedeln könnte. Aber was wäre jetzt, wenn es zum Beispiel ein Vulkanausbruch wäre? Das hat er jetzt Professor Pölz ja auch angesprochen. Könnte man dann sagen, okay, ich besiedle dann diese neue Insel, die da entstanden ist. Aber auch da muss man sagen, das reicht letztlich nicht, weil es gibt noch ein weiteres Argument völkerrechtlich gesehen.
Wenn eine durch vulkanische Aktivitäten eine Insel entsteht, dann hätte man eines der drei Staatselemente und das ist das Territorium. Das wäre dann da. Ja, und es wäre auch natürlich gewachsen, also kein Problem. Aber wir brauchen zwei weitere. Wir brauchen auf der einen Seite ein Staatsvolk und wir brauchen die effektive Staatsgewalt. So, und das Staatsvolk, da kommt es jetzt drauf an. Die Menschen, die da hingehen, sind ja nicht staatenlos, ja, sondern die haben die Staatsangehörigkeit zumindest regelmäßig anderer Staaten. Und damit kommen wir eben in dieses Problem, dass es zumindest im Grundsatz keinen Anspruch darauf gibt, dass Menschen oder eine Gruppe von Menschen einen eigenen Staat gründen, sondern die Zuordnung bleibt immer bestehen zum Staat, dessen Angehörigkeit die betreffenden Personen tragen.
Und daher hat es der Achenbach jetzt auch nicht geschafft, seine deutsche Staatsbürgerschaft loszuwerden, weil du kannst deine Staatsbürgerschaft nicht so einfach ablegen. Und da der deutsche Staat ja Sealand nicht anerkannt hat, haben die halt gesagt, naja, also deine deutsche Staatsbürgerschaft musst du behalten. Also das heißt, man kann eben seine Staatsbürgerschaft nicht einfach so loswerden. Das wird jetzt Professor Preuß nochmal genauer erklären.
Normalerweise wäre das so, dass der Staat, der Heimatstaat derjenigen Personen, die gewissermaßen so eine Mikronation gründen möchten, sagen würde, Moment, du bist mein Staatsangehöriger oder meine Staatsangehörige und vor diesem Hintergrund bestehe ich auch darauf, dass meine Hoheitsgewalt bestehen bleibt. Es gibt im Völkerrecht eine grundlegende Norm, die hier von Bedeutung ist, und das ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Ja, es wird seit Jahrzehnten darüber gestritten, in welchen Situationen tatsächlich diese Norm, diese Völkerrechtsbestimmung gewissermaßen in einen Anspruch auf einen eigenen neuen Staat erwachsen kann. Das ist zum Beispiel völlig unstrittig gewesen im Prozess der Entkolonialisierung. Aber grundsätzlich wird ganz überwiegend davon ausgegangen, dass es einen solchen Anspruch auf einen eigenen Staat nicht gibt. Ja, und damit haben wir bereits hier eine Grenze für diese Bewegungen, möchte ich mal sagen, die darauf ausgerichtet sind, ja, sich gewissermaßen als neue Nation zu konstituieren. Und dafür reicht eben nicht aus, dass man dazu Lust hat oder dass man das möchte, sondern bisher jedenfalls ist der Stand des Völkerrechts derjenige, dass an ein Volk gewisse Kriterien zu stellen sind. Eine Mischung aus objektiven und subjektiven Kriterien, gleicher kultureller Hintergrund, gleiche Geschichte. Das ist so ein Sammelsurium von sehr unbestimmten Parametern, die aber gewissermaßen dann dem Anspruch auf eine staatliche Neugründung entgegenstehen könnten und wahrscheinlich würden. Und vor diesem Hintergrund gibt es also einen solchen Anspruch im Moment nicht.
Genau, also du musst schon als Gruppe, wenn du da einen Staat gründen willst, schon auch eine gemeinsame Geschichte mitbringen. Also das, was Professor Preuß jetzt bezeichnet hat, dass so einerseits objektive und dann subjektive Kriterien, also es reicht nicht einfach dazu aus, dass wir zwei sagen, wir kennen uns schon so lange und es wäre irgendwie cool, einen Staat zu gründen, sondern es müsste schon irgendwie mehr dahinter stecken.
Ist aber auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen random, oder? Ich meine, es gibt wahrscheinlich gute Gründe dafür, wo auch immer die begraben liegen, aber grundsätzlich das Recht abzusprechen, dass es zu machen ist, aufgrund dieser objektiven und dann auch subjektiven Parameter, ist ja schon, gibt ja nicht wirklich so einen Grund dafür, oder?
Nee, es gibt schon einen wichtigen Grund, und zwar willst du halt nicht, dass sich einzelne Leute recht einfach der Rechtsstaatlichkeit entziehen können. Und irgendwie dann sagen, na, ihr seid leider nicht für uns zuständig, weil ich bin hier jetzt mein eigener Staat.
Okay.
Also es wäre sehr leicht zu sagen, ja, ich gründe einfach meinen eigenen Staat, dann habe ich quasi Narrenfreiheit im Grunde genommen, weil dann, du sagst einfach, du bist König von deinem Staat und kannst dann machen, was du willst.
Naja, aber das bedeutet ja auch nicht, dass dann der Staat, der zum Beispiel Zugriff haben will auf die Person, das ist ja nicht in der Geschichte völlig absurd, dass ein Staat in einen anderen Staat geht und sich dort holt, was er will, ja. Wird halt natürlich kompliziert dann.
Aber stell dir mal vor, du hast jetzt so ein Land, wo du viele Inseln hast, sagen wir mal Griechenland oder so. Und jeder würde jetzt sagen, auf jeder Insel, ich gründe jetzt hier meinen eigenen Staat.
Ja, diplomatisch wäre es eine komplexe Angelegenheit.
In der Tat. Naja, also zurück zu Bates und Achenbach. Die haben den gemeinsamen Plan, auf Sealand ein Luxushotel zu bauen mit einem Casino und sie wollen da also noch drumherum andere Sachen bauen. Mhm. Und der Achenbach holt dann befreundete niederländische Investoren ins Boot. Und die Quellenlage zu dieser Geschichte, muss ich sagen, ist schwierig, weil es gibt die Versionen von Familie Bates, die verbreiten. Der Achenbach hat eine andere Version, die er verbreitet und naja, also es ist nicht so einfach, aber die Ereignisse sollen sich so zugetragen haben, dass Bates und seine Frau im Sommer 1978 die Plattform verlassen für einige Tage und der Achenbach dann seine Chance ergreift. Er engagiert nämlich einige Leute, um die Insel zu übernehmen. Der Sohn Michael, der noch auf der Plattform ist, der ist nicht mit den Eltern mitgefahren, der wird kurzzeitig festgesetzt. Und Achenbach erklärt jetzt auch den Bates für abgesetzt und dann lassen sie den Michael nach einigen Tagen frei. Der fährt dann aufs Festland und trifft dann dort wieder auf seine Eltern. Tja, und wie reagiert Bates jetzt auf diesen Putsch? Er engagiert einige Männer, die auch Waffen tragen und er organisiert einen Hubschrauber und die fliegen also zur Plattform und es gelingt ihnen, Sealand zurückzuerobern. Aber nicht nur das, Bates geht jetzt noch einen Schritt weiter und erklärt die Putschisten zu Kriegsgefangenen und sperrt einen davon, den Anwalt Gernot Pütz, der für den Achenbach dort ist, den sperrt er jetzt auf Ruff's Tower ein. Es waren noch zwei Niederländer dabei, die lässt er aber nach kurzer Zeit wieder frei. Und jetzt wird es rechtlich natürlich interessant, weil Sealand ist ja kein anerkannter Staat. Und dementsprechend klopfen jetzt auch deutsche und niederländische Behörden mal bei der britischen Regierung an und weisen darauf hin, dass da ja jemand gefangen gehalten wird. Mhm. Und die tun aber erstmal nichts, mit dem Hinweis, dass es sich ja um internationale Gewässer handeln würde. Und die deutsche Botschaft in London sagt dann, naja, die Inhaftierung vom Pütz ist aber jetzt eigentlich Piraterie auf hoher See zwar, aber vor britischem Hoheitsgebiet und außerdem noch begangen von britischen Staatsbürgern. Also bitte tut was. Und soweit ich das verstanden habe, hat er den Pütz deshalb gefangen gehalten, weil Bates wirklich versucht hat, in der Staatenlogik, also die Staatenlogik durchzudenken oder durchzuziehen. Er hat nämlich alle, die keinen Sealand-Pass hatten, freigelassen, wegen Genfer Konvention. Nicht so den Pütz, weil der hatte auch einen Sealand-Pass. Mhm. Den hat er deshalb quasi des Landesverrats bezichtigt. Die deutschen Behörden sehen jetzt keinen anderen Weg, als da mal jemanden hinzuschicken. Und es wird deshalb ein Diplomat der deutschen Botschaft in London nach Sealand geschickt und der führt jetzt Verhandlungen mit Bates und die laufen sehr erfolgreich. Bates lässt nämlich den Pütz jetzt gegen eine Zahlung von 75.000 Mark zurück nach Deutschland fahren. Mhm. Und ist mehr als zufrieden jetzt, weil er geht jetzt davon aus, dass die BRD ihn anerkannt hat als Staat, weil warum würden sie sonst diplomatische Verhandlungen mit ihm führen?
Nee.
Und es gibt noch ein weiteres Argument, warum eigentlich sein Staat anerkannt ist oder schon bereits anerkannt ist, weil er sagt, die Sealand-Pässe sind schon ganz häufig bei der Einreise in anderen Staaten anerkannt worden und so ja sogar schon bestempelt worden mit Visa. Und man kann aber davon ausgehen, dass es quasi ein Versehen war, weil da ist halt jemand mit einem Sealand-Pass hingekommen und jemand hat sich diesen Pass gar nicht angeguckt, sondern hat einfach einen Stempel reingemacht. Also es ist keine offizielle Anerkennung von Sealand gewesen. Naja, der Achenbach hat sich damit allerdings nicht abgefunden und hat eine Exilregierung errichtet, die, soweit ich das gesehen habe, heute noch existiert, aber es ist alles ein bisschen schräg, muss ich sagen.
Das ist jetzt also schräg.
Inzwischen muss man aber sagen, passiert da nicht mehr viel auf Sealand. Also es gibt noch eine Person, die ständig anwesend ist und das ist nur ein Wachmann. Die Plattform wird noch für Sportevents genutzt. 2006 ist sie auch mal abgebrannt, ein Stück weit. Bei den Sportevents zum Beispiel hat jemand mal 2015 einen Halbmarathon auf der Plattform gemacht oder ist dort einen gelaufen. Aber ich muss sagen, dieser Halbmarathon ist auch so ein bisschen eine Mogelpackung, weil der hat fast die ganze Strecke auf einem Laufband zurückgelegt. Also im Grunde
genommen. Naja, es ist trotzdem krank, ja.
Ja, er hat es gerannt, aber im Grunde hat er sich halt eine spektakuläre Kulisse gesucht, um auf einem Laufband zu laufen. Mhm. Aber es ist jedenfalls so, bislang ist es noch keiner Mikronation gelungen, als Staat völkerrechtlich anerkannt zu werden. Auch wenn man sagen muss, Sealand war am nächsten dran. Also die haben es echt sehr hartnäckig versucht.
Mhm.
Aber wie jetzt schon auch durch die Einschätzung von Professor Preuls deutlich geworden ist, es wird sich wohl auch in Zukunft nichts dran ändern. Es wird wohl auch in Zukunft keine Mikronation geben in der Form. Aber völkerrechtlich diskutiert wird gerade der umgekehrte Fall, weil was passiert nämlich mit einem Staat, dem sein Staatsgebiet verloren geht? Zum Beispiel gibt es Inselstaaten ja im Moment, die wegen des Anstiegs des Meeresspiegels ihr Staatsgebiet verlieren werden.
Mhm.
Und was passiert dann? Und das ist ein interessanter Fall, der quasi das Umgekehrte betrifft, des Seasteadings. Und mir ist dann noch eingefallen, naja, wo gibt es denn eigentlich noch Gebiet, das man vielleicht besiedeln und erobern könnte? Und ich wollte deshalb noch wissen, wenn es auf dem Meer nicht klappt mit dem Staatengründen, wie sieht es denn dann eigentlich aus außerhalb der Erde, also auf dem Mond oder auf dem Mars zum Beispiel? Und da sagt Professor Preuls Folgendes.
Interessante Frage. Das Völkerrecht kennt auch weltraumrechtliche Regelungen, ob Sie es glauben oder nicht. Ja, es gibt also tatsächlich einen Weltraumvertrag und auch einen Mondvertrag, und der dann wieder diese Himmelskörper jeweils einem Rechtsstatus unterworfen hat. Und auch hier gilt eben der Gedanke, dass es die Staaten sind, die diese erstens die betreffenden Aktivitäten kontrollieren und zweitens, auch hier gilt, wie auf hoher See, ist genau derselbe Rechtsstatus übrigens, ein Aneignungsverbot und ein Souveränitätsverbot. Und wenn es dann um Private geht, also Sie kennen das vielleicht, ja, vielleicht haben Sie sogar selbst schon ein Grundstück auf dem Mond erworben. Solche Anbieter gibt es ja, die, das ist also völkerrechtlich irrelevant.
Gehört dir ein Stück Mond, Richard?
Mir gehört kein Stück Mond. Und nachdem, also jetzt gehört, selbst wenn ich der Meinung wäre, dass mir ein Stück Mond gehört, würde es mir nicht gehören.
Ja, sehr gut. In einem Buch, das ich gelesen habe, war ein sehr passendes Fazit zu Sealand. Und da hieß es nämlich, Sealand ist ein rostiges Königreich, das leichter zu ignorieren war, als zu vernichten.
Schön.
Und irgendwie. Das fasst wirklich ganz gut zusammen, weil Sealand war quasi nie wichtig genug, dass die britischen Behörden mal wirklich durchgezogen haben. Und gleichzeitig war es aber dann doch so Ort von sehr skurrilen Ereignissen.
Ja, ich glaube, dass natürlich hier auch diese Gefahr immer besteht, wenn sie irgendwie durchgreifen und sonst wie, dass dann die Bewohner und Bewohnerinnen dann der Meinung sind, dass sie jetzt entsprechend anerkannt werden. Ja,
ja, genau.
Nachdem es ja schon mal die diplomatischen Beziehungen gegeben hat mit der, wenn man so will, Lösegeldzahlung für den Anwalt, dann wird Invasion ja im Grund bedeuten, dass sie als Staat wahrgenommen werden.
Ja, das stimmt. Das wäre wieder ein Argument für ihn gewesen.
Also nicht wirklich ein Argument, nachdem wir jetzt die tatsächlichen völkerrechtlichen Argumente gehört haben, die das Ganze eh dann als irrelevant erscheinen lassen. Aber in den Köpfen der Leute, die ja wahrscheinlich immer gesucht haben nach Möglichkeiten, sich zu legitimieren, wäre es vielleicht eine Art der Legitimation gewesen.
Und als Gegenbeispiel zu Sealand wollte ich noch auf eine andere Mikronation eingehen, nämlich die Repubblica dell'Isola delle Rose, die Republik Roseninsel in der Adria, 11 okay. Kilometer vor Rimini. Der italienische Ingenieur Giorgio Rosa hat die Plattform mit 400 Quadratmetern 1967 gebaut, auf 9 Pylonen. Und er hat dann 1968 die Plattform für unabhängig erklärt und die Republik proklamiert. Und es gibt einen Netflix-Film dazu, die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Und das ist so, der Giorgio Rosa hat die Insel, also zumindest auch wenn man diesem Film glauben will, zu einer Art Partyzone gemacht. Also das sollte quasi so ein Touristenziel werden und war es wohl auch. Es gibt so ein Zitat im Film, dass er eine Disco mitten im Meer errichtet hat.
Okay.
Und anders als bei Sealand haben die italienischen Behörden das nicht so lustig gefunden und haben hart durchgegriffen. Nämlich am 13. Februar 1969 ist die italienische Marine vorbeigekommen mit jeder Menge Sprengstoff und die haben dann die Anlage zerstört.
Hm.
Das wäre die Alternative, die sie wahrscheinlich auch bei Sealand gemacht hätten. Vielleicht machen sie es deshalb aber auch nicht, weil das ja als Betonplattform schon einigermaßen, schon glaube ich, deutlich stabiler war als das, was der Giorgio Rosa da gebaut hat.
Ja, ich meine, sind ja gebaut worden, um Angriffen standhalten zu können.
Ja, genau.
Da müssten sie schon mit ziemlich viel Sprengstoff ankommen.
Und ich wollte noch ganz kurz auf eine weitere Insel zu sprechen kommen, Richard, die dich vielleicht interessiert und die du vielleicht auch kennst, nämlich New Atlantis.
New Atlantis.
Schon mal gehört?
Nein.
Ist nämlich gegründet worden am 4. Juli 1964 und man sieht hier wieder sehr ähnliche Jahreszahlen. Also das spielt sich alles so in den 60er Jahren ab. Ist wahrscheinlich auch kein Zufall. Also gegründet am 4. Juli 1964 von Lester Hemingway.
Okay.
Und du fragst dich vielleicht, ob er was mit dem berühmten Schriftsteller Ernest Hemingway zu tun hat.
Jetzt, wo du es sagst?
Ja, hat er nämlich, weil es ist der ältere Bruder.
Ah, okay.
Und New Atlantis war ein Floß mit ungefähr 30 Quadratmetern Fläche und zwar an der Küste von Jamaika.
Ein Floß, sagst du. Ein
Floß, genau. Also nur die Hälfte davon war ein eigener Staat, die andere Hälfte gehört zu den USA.
Okay.
Genau, also es ist so, die eine Hälfte war quasi, es waren Vogelexkremente an Bord, also auf dem Floß. Und es gibt den Guano Islands Act. Und der Guano Islands Act sagt, dass der ist noch aus dem 19. Jahrhundert. Und der besagt, dass wenn eine Insel unbewohnt ist, wenn sie nicht zum Staatsgebiet einer anderen Nation gehört und ein amerikanischer Bürger in friedlicher Art und Weise von Insel Besitz nimmt, dann ist quasi diese Insel Teil der USA.
Okay.
Ja, und darauf hat er sich berufen. Und auch die Geschichte ging aber nicht besonders lange, denn die Republic of New Atlantis ist dann schon 1966 durch einen Sturm untergegangen.
Die gesamte.
Die gesamte, naja, es war nur ein Floß, also das ging wahrscheinlich schnell. Und nochmal also insgesamt auf dieses Phänomen Seasteading einzugehen, zum Schluss der Folge, Richard. Also wenn man so googelt und guckt, was es so gibt an Projekten, ist es schon erstaunlich, weil es gibt nämlich ganz, ganz viele so Seasteading-Projekte, also so schwimmende Plattformen, so schwimmende Kreuzfahrtschiffe und da gibt es ganz viele Ideen, an denen da gerade so gearbeitet wird. Mhm. Auch so, ich glaube, so, es gibt auch so ein Silicon Valley Projekt, wo sie auch so fancy Plattformen bauen.
Ja. Yeah.
Was ich mich halt frage bei diesen Dingern ist, also das sieht alles super hip aus und ich kann mir auch total gut vorstellen, dass man auf so einem Kreuzfahrtschiff, das so mega ausgebaut ist, auch total gut leben kann. Aber ich frage mich, warum die dann ausgerechnet einen Chart auch drauf gründen wollen. Also
ja, das habe ich mir auch gerade gefragt und ich meine, wie viele andere Gründe gibt es, außer dass man der Jurisdiktion eines anderen Staats entkommen will?
Ja, genau.
Also, ich meine, grundsätzlich zu sagen, ja, ich habe jetzt einen Staat gegründet und ich bin Staatsoberhaupt und ich habe hier, gebe eigene Pässe aus und Briefmarken und Währung und Sprache und Flagge und solche Dinge, ist schon cool. Ja? Aber tue mir das alles an, nur damit ich das behaupten kann? Schwierig. Ich meine, natürlich gibt es jetzt grundsätzlich die Frage, brauchen wir Nationen, brauchen wir Staaten? Ist es heutzutage überhaupt nötig, dass man es hat, ist ja auch wieder eine ganz andere. Ja,
ja genau.
Aber geht halt dann in die andere Richtung. Weil da gibt es Leute, die wollen mehr Staaten, die wollen eigene Staaten, kleine Staaten und so weiter, versus andere Strömungen, die eher sagen, sollten wir das nicht alles ein bisschen eher zusammenfassen, als wieder auseinanderdividieren.
Ja, genau.
Weil du vorhin angesprochen hast, Silicon Valley und es werden dann so Kreuzfahrtschiffe oder Plattformen irgendwie ins Meer gestellt, die luxuriös sind. Ich meine, das ist das, was Silicon Valley macht. Ja. Also irgendwie Leute, die einfach zu viel Geld haben und sich jetzt was kaufen wollen, was sich sonst niemand kaufen will.
Ja.
Und das wäre dann in dem Fall wahrscheinlich so diese Souveränität als eigener Staat oder Mitglied eines neuen Staates, der frei ist von all den Dingen, die sie nicht mögen an Staaten. das ist irgendwie nachvollziehbar, weil solche Leute gibt es halt. Ja. Aber ansonsten heutzutage, ja, ich glaube so dieses romantische Ideal von ich breche alles ab, was irgendwie mein früheres Leben bestimmt hat.
Ja.
Ich sehe mich als jemanden, der nicht nur, weil er irgendwo reingeboren worden ist, Teil jetzt einer Gemeinschaft oder dann Staatenkonstrukt oder sonst wie ist, ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ja. Ist halt leider, wie wir jetzt gehört haben, völkerrechtlich wahnsinnig schwierig.
Ja.
weil das Völkerrecht offensichtlich ja auch dahin konzipiert ist, dass solche Dinge nicht passieren können.
Es gibt wirklich wahnsinnig viele dieser Projekte, also klar, ganz viele, die so eigene Staaten gründen, nicht jetzt nur auf Inseln, sondern auch so am Festland oder einfach nur, weil sie sich irgendwie eine eigene Range kaufen und da jetzt einen Staat gründen wollen.
Ja. Also grundsätzlich würdest du sagen, wer sich sowas in den Kopf setzt, hört sich jetzt diese Folge an vorher und weiß dann im Grund, dass das Unterfangen völlig hoffnungslos ist, oder?
Also zumindest, man braucht schon mehr Planung, als einfach nur sich ein Gebiet zu holen. Man muss schon wirklich, wenn man völkerrechtlich wenn man das völkerrechtlich absichern will, dann muss man, also da braucht man ein Staatsgebiet, da braucht man die Bevölkerung und man brauchte sowas wie eine, also das alte Wort dazu ist Schicksalsgemeinschaft. Wenn man das plant und hinkriegt, ja, aber das wird schwierig. Ja, zum Schluss, Richard, wollte ich noch einen kleinen Buchtipp geben, den ich von meinem Interviewgast bekommen habe, nämlich das Buch Outlaw Ocean von Ian Urbaner. Da geht es in einem Kapitel über Sealand, das er auch besucht hat zur Recherche. Mhm. Dann möchte ich mich bei Simon bedanken, der mir den Hinweis zu Sealand geschickt hat. Und ich muss gestehen, Richard, ich habe vergessen, wer mir den Hinweis zur Roseninsel geschickt hat. Ich weiß ziemlich sicher, dass da einer kam, aber ich kann mich leider nicht erinnern.
Daniel.
Also, ich entschuldige mich schon mal dafür. Bedanke mich aber noch ganz herzlich bei unserem Experten, bei Professor Alexander Prölls, dass er uns zur Verfügung gestanden hat mit seinem Expertenwissen zum Völkerrecht und zum Seerecht.
Ja, sehr gut. Sehr schöne Geschichte, Daniel. Ich danke dir. Sehr spannendes Thema und wahrscheinlich auch sehr ergiebig. Also ich glaube, wenn man noch mehr zu solchen Staaten machen wollen würde, wird es noch genug Material geben.
Auf jeden Fall, ja. Aber ich wollte nur quasi jetzt mal mich auf die Inseln beschränken und habe mich mal auf Sealand konzentriert, weil es schon sehr spektakulär ist, eine Insel zu haben, die gar nicht als Staat anerkannt ist, wo es aber trotzdem zu einem Putsch kommt. Und wo es dann zu diplomatischen Verhandlungen kommt, obwohl quasi eigentlich das ja.
Ja, ja. Ich meine, du hast jetzt halt die Geschichte von einem Versuch erzählt, der wahrscheinlich der erfolgreichste war.
Ja.
Aber trotzdem erfolglos.
Genau, ja.
Das macht es natürlich schwierig für, wie soll ich sagen, den Spannungsbogen für andere Geschichten über solche Versuche. Sehr gut. Daniel, hast du der Folge noch was hinzuzufügen?
Nein, ich würde sagen, wir beenden die Folge und gehen zum nächsten Teil dieses Podcasts über.
Gut, der Feedback-Hinweis-Blog.
Jawohl.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm kann es auf unserer Website machen. geschichte.fm kann es auf Twitter machen. Da ist unser Accountname geschichte.fm. Kann es auf Facebook machen, da findet man uns unter demselben Namen. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort auch folgen. Ist auch immer sehr erfreulich für uns. Und wer Kritiken schreiben will, Reviews, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind.
Ja, und Richard, du hast mich ja letzte Woche sehr würdig vertreten an dieser Stelle.
Ich danke dir.
Würde das aber jetzt mal wieder übernehmen. Mhm. Wer keine Lust hat, in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich einen Feed zu kaufen bei Steady für 4 € im Monat. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag die Folge, allerdings in einem eigenen Feed. Und da kommen dann die Folgen jeweils ohne Werbung an. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite. Und wir haben den Link dazu in den Shownotes dieser und jeder anderen Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei David, Lars, Henning, Irmgard, Wilhelm, Sascha, Insu, Greta, Martin, Annika, Sebastian, Michael, Iris, Dirk, Roman, Steve, Nikolas, Florian, Jeffrey, Michael, Christopher, Bernd, Andreas, Vincent, Oliver, Werner, David, Georg, Sarah, Jörg, Fabian, Daniel, Janosch, Reimar, Laura, Gudrun, Marc, Carsten, Andreas, Christopher, Benjamin, Merlin, Felix, Friedegard, Olaf, Dirk und Silke. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tja, Richard, was bleibt uns eigentlich noch?
Eigentlich nur, dass wir das machen, was wir immer machen am Schluss einer Folge.
Du meinst, wir geben dem einen das letzte Wort, der es sonst auch immer hat?
Richtig. Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Ich habe mich ja ausgekleidet mit so, wie heißt das, Decken.
Wie heißt das? Decken. Man nennt es Decke dann. Ja. Du legst es über deinen Leib. nein, es klingt gut.
Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal.
Nur hin und wieder halt so ein bisschen gehackt, aber das ist halt von deiner Verbindung her.
Ja, genau. Aber ich habe hier, wie heißt das? Hotspot.
Ah, Hotspot. Wie heißt das? Hotspot.
Ich habe jetzt schon Wortfindungsstörungen. Haben wir gar keinen Anfang.
Okay, passt. Von mir aus können wir.